Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 24. Mai 1891 im Kensington Palace geboren. Mein Name war Alexandrina Victoria. Ein Name, der mir nicht gehörte, sondern Erwartungen trug, die ich damals nicht begreifen konnte. Bei meiner Geburt rechnete niemand ernsthaft damit, dass ich eines Tages Königin werden würde. Zu viele standen vor mir in der Thronfolge, zu viele Onkel, zu viele Möglichkeiten, dass die Krone an mir vorübergehen würde. Meine Kindheit begann nicht mit Freiheit, sondern mit Vorsicht. Ich war ein Kind der Vorsorge, der Planung, der Kontrolle. Mein Vater starb, als ich noch nicht einmal ein Jahr alt war. Von diesem Moment an lag mein Leben in den Händen anderer. Meine Mutter, die Herzogin von Kent, übernahm die Führung. Nicht allein, sondern unterstützt von Beratern, die sehr genau wussten, was sie aus mir machen wollten. Ich wuchs abgeschirmt auf. Andere Kinder spielten, lachten, stritten. Ich wurde beobachtet. Jeder Schritt, jedes Wort, jede Geste wurde bewertet. Man nannte dieses System später das Kensington-System. Für mich war es einfach mein Alltag. Ich durfte nie allein sein. Nicht beim Aufstehen, nicht beim Schlafengehen, nicht einmal auf der Treppe. Selbst nachts schlief eine Person in meinem Zimmer. Einsamkeit war mir fremd und gerade deshalb allgegenwärtig. Schon früh verstand ich, dass ich nicht mir selbst gehörte. Ich war ein Projekt, ein mögliches Werkzeug der Macht. Meine Mutter wollte Einfluss. Ihre Berater wollten Kontrolle. Und ich? Ich wollte verstehen. Ich stellte Fragen. Ich hörte zu. Ich begann, mir mein eigenes Bild von der Welt zu machen. Leise, vorsichtig, aber beharrlich. Die Erwachsenen sprachen oft über Politik, über Könige, über Nachfolge. Meist glaubten sie, ich hörte nicht zu. Doch ich hörte alles. Ich lernte, dass Macht nicht laut sein muss, um wirksam zu sein. Dass Geduld manchmal gefährlicher ist als Ehrgeiz. Und dass Abhängigkeit ein Mittel der Herrschaft sein kann. Mit jedem Jahr rückte die Krone näher. Meine Onkel starben, einer nach dem anderen, ohne legitime Erben. Plötzlich war ich nicht mehr eine Möglichkeit, sondern eine Erwartung. Die Atmosphäre um mich veränderte sich. Aus Kontrolle wurde Berechnung. Aus Fürsorge wurde Strategie. Ich begann zu spüren, dass mein Leben nicht klein bleiben würde. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil es von mir verlangt wurde. Ich wusste noch nicht, wie ich regieren würde. Aber ich wusste bereits eines. Wenn ich je Königin werden sollte, dann nicht als Marionette, nicht als verlängerte Hand anderer. Meine Geburt war unscheinbar gewesen. Doch sie hatte etwas in Gang gesetzt, das sich nicht mehr aufhalten ließ. Eine Zukunft, die mich formte, lange bevor ich selbst die Macht hatte, sie zu gestalten? Ich ahnte es damals noch nicht. Aber mein Leben war bereits Geschichte. Meine Kindheit war kein Zufall, sie war ein System. Jeder Tag folgte Regeln, die andere für mich festgelegt hatten. Ich wachte auf, lernte, aß, ging schlafen, nie allein, immer begleitet, immer beobachtet. Man sagte, es diene meinem Schutz. Ich lernte früh, dass Schutz und Kontrolle oft dasselbe Kleid tragen. Das Kensington-System bestimmte mein Leben bis ins Kleinste. Ich durfte keine Freundschaften schließen, die nicht genehmigt waren. Ich durfte nicht mit Gleichaltrigen spielen. Selbst meine Lehrpläne waren darauf ausgerichtet, mich abhängig zu halten. Meine Mutter und ihr engster Berater entschieden, was ich wusste und was nicht. Unwissen war ein Werkzeug. Abhängigkeit ein Ziel. Ich wurde erzogen, gehorsam zu sein, dankbar, still. Aber ich war keines von diesen Kindern, die sich im Inneren fügen. Ich beobachtete. Ich merkte mir Gesichter, Tonlagen, Absichten. Ich begann zu unterscheiden zwischen dem, was man sagte, und dem, was man wollte. Diese Fähigkeit sollte mir später dienen, doch sie entstand aus Einsamkeit. Ich sehnte mich nach einfachen Dingen. Einem Spaziergang ohne Aufsicht, einem Gespräch ohne Protokoll, einer Entscheidung ohne Zustimmung. Stattdessen lernte ich, meine Gedanken für mich zu behalten, Ich entwickelte eine innere Welt, in der ich frei sein konnte. Bücher wurden zu meinen Verbündeten. Geschichte, Biografien, Berichte über Herrscher. Sie zeigten mir, dass Macht viele Formen annehmen kann. Meine Mutter war stets präsent, aber selten nah. Zwischen uns stand immer jemand. Ich liebte sie, doch ich misstraute ihrem Einfluss. Ich spürte, dass sie meine Zukunft als Verlängerung ihrer eigenen sah. Dass mein möglicher Aufstieg zur Krone auch ihr Aufstieg sein sollte. Diese Erkenntnis tat weh und machte mich entschlossener. Ich lernte früh, Disziplin zu schätzen. Nicht, weil man sie mir auferlegte, sondern weil sie mir Halt gab. Wenn ich schon keine Freiheit hatte, wollte ich zumindest Kontrolle über mich selbst. Ich führte Tagebuch. Ich hielt meine Gedanken fest, ordnete sie, schärfte sie. Worte wurden mein Rückzugsort und meine Waffe. Mit den Jahren wurde mir klar, dass meine Isolation nicht nur persönliches Schicksal war, sondern politisches Kalkül. Man hielt mich klein, um mich lenkbar zu machen. Doch genau diese Enge schärfte meinen Willen. Ich begann mir vorzustellen, wie es wäre, Entscheidungen selbst zu treffen. Nicht aus Trotz, sondern aus Verantwortung. Je näher mein 18. Geburtstag rückte, desto stärker spürte ich die Spannung um mich herum. Gespräche verstummten, wenn ich den Raum betrat. Pläne wurden geschmiedet, ohne dass man mich einbezog. Und doch wussten alle, die Zeit der Vormundschaft würde enden, unaufhaltsam. Meine Kindheit hatte mich nicht gebrochen. Sie hatte mich vorbereitet. Auf Misstrauen, auf Geduld, auf Macht. Und ich war bereit, den ersten Schritt aus dem Schatten zu machen. In den frühen Morgenstunden des 20. Juni 1837 wurde ich geweckt. Man trat an mein Bett, sprach meinen Namen, zögerte. Dann sagte man mir, dass mein Onkel, König Wilhelm, gestorben sei. In diesem Moment endete meine Kindheit. Ohne Zeremonie, ohne Vorbereitung. Ich war 18 Jahre alt und Königin. Ich stand auf und ließ mir erklären, was nun zu tun sei. Zum ersten Mal bat ich darum, allein zu sein. Und zum ersten Mal wurde meinem Wunsch entsprochen. Diese wenigen Minuten gehörten nur mir. Ich verstand, dass Macht nicht mit Lautstärke beginnt, sondern mit Selbstbeherrschung. Als ich den Raum wieder betrat, war ich bereit. Meine erste Entscheidung war einfach und entscheidend. Ich verlangte, nicht mehr unter Aufsicht zu stehen. Keine nächtliche Begleitung, keine ständige Kontrolle. Ich war Königin. Und ich wollte es auch sein. Meine Mutter und ihre Berater mussten zurücktreten. Nicht aus Rache, sondern aus Notwendigkeit. Ich wusste, dass meine Herrschaft von Anfang an geprüft würde. Schwäche konnte ich mir nicht leisten. Die ersten Tage waren überwältigend. Dokumente, Audienzen, Namen, Verpflichtungen. Man sprach mit mir, nicht über mich. Dieser Wechsel war spürbar und befreiend. Ich hörte zu, stellte Fragen, machte mir Notizen. Ich wollte verstehen, nicht nur regieren. Ich war mir bewusst, dass viele mich unterschätzten. Ein junges Mädchen auf dem Thron. Für manche ein Übergang, kein Ziel. Ich beschloss, sie eines Besseren zu belehren. Ich ließ mich unterrichten, intensiv und systematisch. Staatsgeschäfte, Verfassungsfragen, Geschichte des Reiches. Nicht, weil man es von mir erwartete, sondern weil ich es verlangte. Mein Wille, selbst zu entscheiden, war stärker als jede Unsicherheit. Ich wusste, dass Fehler unvermeidlich waren. Aber Abhängigkeit wäre ein größerer Fehler gewesen. Mein erster Premierminister wurde zu einem Lehrer für mich. Er erklärte mir Abläufe, Zusammenhänge, Grenzen. Ich hörte zu und lernte, wo meine Macht lag und wo nicht. Ich akzeptierte die Regeln der konstitutionellen Monarchie, ohne mich darin aufzulösen. Ich wollte Einfluss nehmen, ohne zu dominieren. Das war ein schmaler Grat. Aber ich hatte Jahre der Beobachtung hinter mir. Jetzt zahlte sich das aus. Die Öffentlichkeit reagierte mit Neugier und Hoffnung. Man sah in mir einen Neuanfang. Eine junge Königin für eine neue Zeit. Diese Erwartungen spürte ich und ich nahm sie an. Nicht als Last, sondern als Auftrag. Ich begann, mein Amt nicht nur auszufüllen, sondern zu gestalten. In diesen ersten Wochen verstand ich etwas Entscheidendes. Die Krone verleiht keine Stärke. Sie verlangt sie. Und sie prüft jeden Tag, ob man ihr gewachsen ist. Ich war nicht mehr das Kind aus Kensington. Ich war Königin und ich hatte vor, es zu bleiben. Der Aufstieg war plötzlich gekommen, doch ich war bereit, ihn zu tragen. Königin zu sein bedeutete nicht, alles zu wissen. Es bedeutete, lernen zu wollen. In den ersten Monaten meiner Herrschaft begriff ich schnell, wie wenig Erfahrung ich hatte und wie gefährlich Unwissen sein konnte. Ich beschloss, daraus keine Schwäche zu machen, sondern eine Aufgabe. Ich arbeitete täglich, stundenlang. Akten, Berichte, Depeschen aus allen Teilen des Reiches. Ich lernte, Zusammenhänge zu erkennen zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen öffentlicher Stimmung und Entscheidungen im Parlament. Ich stellte Fragen, viele Fragen. Manche Minister waren überrascht, andere irritiert. Doch ich ließ mich nicht beirren. Ich wollte verstehen, nicht dekorieren. Mein Premierminister wurde zu meinem wichtigsten Lehrer. Er behandelte mich nicht wie ein Kind, sondern wie eine Herrscherin in Ausbildung. Er erklärte mir die Feinheiten der Verfassung, die Macht des Parlaments, die Grenzen meiner eigenen Autorität. Ich lernte, dass Einfluss nicht darin liegt, Befehle zu erteilen, sondern darin, Gespräche zu lenken. Dass Geduld oft wirksamer ist als Druck. Ich musste lernen, zuzuhören, ohne mich zu verlieren. Ratschläge anzunehmen, ohne abhängig zu werden. Entscheidungen zu treffen, ohne vorschnell zu sein. Jeder Schritt wurde beobachtet. Zeitungen schrieben über meine Kleidung, meine Haltung, meine Worte. Ich verstand schnell. Auch Schweigen kann eine Aussage sein. Gleichzeitig begann ich, meine Rolle öffentlich zu formen. Audienzen, Empfänge, Reisen. Ich zeigte mich, ohne mich preiszugeben. Nähe ohne Vertraulichkeit. Ich wollte gesehen werden, nicht durchdrungen. Das Gleichgewicht war schwierig, aber notwendig. Die Monarchie lebt von Distanz ebenso wie von Präsenz. Ich erkannte auch, dass ich mich nicht gegen jede Kritik wehren durfte. Eine konstitutionelle Königin ist Teil eines Systems, nicht dessen Zentrum. Ich akzeptierte das. Aber ich nutzte die Räume, die mir blieben. In Gesprächen, in Empfehlungen, in der Wahl meiner Berater. Macht ist oft leise. Und genau dort entfaltet sie ihre Wirkung. Manchmal überkam mich Unsicherheit. In stillen Momenten fragte ich mich, ob ich dieser Aufgabe wirklich gewachsen war. Doch dann erinnerte ich mich an meine Kindheit. An die Kontrolle, die Einsamkeit, das Beobachten. All das hatte mich vorbereitet. Ich war es gewohnt, unter Druck zu stehen. Ich war es gewohnt, Erwartungen auszuhalten. Mit der Zeit wuchs mein Selbstvertrauen. Nicht aus Stolz, sondern aus Erfahrung. Ich begann, meine Stimme zu finden. Ich wusste, wann ich nachgeben musste und wann nicht. Ich verstand, dass Herrschaft kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Jeden Tag neu. Ich war noch jung. Aber ich war nicht mehr unvorbereitet. Ich lernte zu herrschen, indem ich lernte, mir selbst zu vertrauen. Mit Albert trat etwas in mein Leben, das ich bis dahin kaum gekannt hatte. Gleichgewicht. Ich hatte ihn schon früh kennengelernt. Doch erst mit der Zeit verstand ich, was er für mich bedeuten würde. Er war kein politisches Projekt, keine dynastische Pflichtübung. Er war ein Mensch, der mir auf Augenhöhe begegnete. Und das war für mich neu. Als wir heirateten, wusste ich, dass diese Verbindung anders sein musste als viele vor uns. Ich war Königin. Er war mein Ehemann. Und doch wollte ich keinen Mann an meiner Seite, der sich in Bedeutungslosigkeit fügte. Albert besaß einen klaren Geist, Ordnungssinn und einen starken moralischen Kompass. Er dachte systematisch, langfristig, nüchtern. Dort, wo ich intuitiv entschied, strukturierte er. Dort, wo ich fühlte, analysierte er. Unsere Beziehung war eng. Manchmal zu eng für die Erwartungen des Hofes. Albert mischte sich ein, fragte nach, widersprach mir. Nicht aus Machtstreben, sondern aus Verantwortung. Anfangs fiel mir das schwer. Ich war es gewohnt, die Letzte zu sein, die entschied. Doch ich erkannte schnell, dass seine Einwände mich nicht schwächten, sondern schärften. Albert wurde mein wichtigster Berater. Nicht offiziell, aber faktisch. Er ordnete Akten, formulierte Gedanken, bereitete Entscheidungen vor. Er half mir, meine Rolle nicht nur auszufüllen, sondern zu definieren. Gemeinsam entwickelten wir ein Bild der Monarchie, das sich an Moral, Pflicht und Stabilität orientierte. Nicht an Prunk allein. Unsere Ehe war auch ein politisches Signal. Wir standen für Familie, Ordnung und Kontinuität in einer Zeit des Umbruchs. Industrialisierung, soziale Spannungen, neue politische Kräfte, all das veränderte mein Reich. Albert verstand diese Veränderungen tief. Er drängte mich, Bildung, Wissenschaft und Fortschritt zu fördern. Nicht aus Mode, sondern aus Überzeugung. Gleichzeitig war unser Leben von Nähe geprägt. Wir hatten viele Kinder. Unser Familienleben war intensiv, manchmal anstrengend, aber echt. In Albert fand ich etwas, das mir meine Kindheit genommen hatte. Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen wuchs meine Stärke als Herrscherin. Nicht alles war harmonisch. Wir stritten. Wir zweifelten. Doch gerade diese Reibung machte uns wirksam. Albert wollte kein König sein. Aber er war mehr als ein Prinzgemahl. Er war mein Partner im Denken und im Tragen der Last, die die Krone bedeutete. Mit Albert an meiner Seite war ich nicht weniger Königin. Ich war eine bessere. Während ich lernte zu herrschen und mit Albert an meiner Seite Ordnung in meine Aufgaben brachte, veränderte sich mein Reich schneller, als es je zuvor geschehen war. Großbritannien wuchs. Nicht nur an Einfluss, sondern an Reichweite. Fabriken entstanden, Städte explodierten förmlich, Eisenbahnen durchzogen das Land. Die Welt wurde kleiner und mein Empire größer. Ich war Königin in einer Zeit der Industrialisierung. Dampfmaschinen, Telegrafen, neue Produktionsweisen veränderten den Alltag von Millionen Menschen. Reichtum entstand, aber auch Elend. Ich sah die Berichte über Kinderarbeit, über Slums, über Krankheiten. Das Empire glänzte nach außen, doch im Inneren zeigte es Risse. Ich konnte diese Widersprüche nicht ignorieren. Herrschaft bedeutete nun auch, mit den Folgen des Fortschritts umzugehen. Gleichzeitig dehnte sich das Empire über den Globus aus. Kolonien in Afrika, Asien, Amerika. Handelsrouten, Militärstützpunkte, Verwaltung. Entscheidungen, die in London getroffen wurden, wirkten sich auf Menschen aus, die ich nie sehen würde. Diese Verantwortung wog schwerer als jede Krone. Ich wusste, dass Macht auf Distanz leicht grausam werden kann. Albert drängte mich, Fortschritt zu fördern. Bildung, Wissenschaft, Technik. Die große Ausstellung im Jahr 1851 wurde zu einem Symbol dieser Zeit. Ein Schaufenster der Moderne. Für mich war sie mehr als eine Leistungsschau. Sie zeigte, dass mein Reich nicht nur herrschen, sondern auch gestalten konnte. Doch mit jedem neuen Territorium wuchs auch die Kritik. Im Parlament, in der Presse, auf den Straßen. Fragen nach Moral, nach Verantwortung, nach dem Preis der Größe. Ich lernte, diese Stimmen nicht als Angriff zu sehen, sondern als Teil der Zeit, in der ich lebte. Ein Empire, das sich nicht hinterfragt, erstarrt. Ich begann, meine Rolle neu zu begreifen. Ich war nicht nur Herrscherin über Länder, sondern Symbol für eine Ordnung, die Stabilität versprach, in einer Welt im Wandel. Diese Symbolik nutzte ich bewusst. Nicht laut, nicht autoritär, sondern beständig. Das Empire wuchs weiter. Und mit ihm wuchs die Last meiner Krone. Mit den Jahren wurde mein Leben voller und enger zugleich. Ich war Königin, Ehefrau, Mutter. Rollen, die sich ergänzten und doch ständig miteinander rangen. Unsere Familie wuchs schnell. Kind folgte auf Kind. Der Palast war erfüllt von Stimmen, Lachen, Streit, Alltag. Und doch war nichts an diesem Alltag gewöhnlich. Jede Geburt war ein politisches Ereignis. Jede Erziehung eine Angelegenheit des Staates. Ich liebte meine Kinder, aber ich erzog sie nicht weich. Pflicht stand über Neigung, Disziplin über Bequemlichkeit. Ich wusste, dass meine Familie mehr war als privat. Sie war Teil der Ordnung, die ich verkörperte. Durch Heiraten knüpfte ich Bande über ganz Europa. Meine Kinder wurden zu Königen, Königinnen, Fürsten. Man nannte mich später die Großmutter Europas. Für mich war es Verantwortung, kein Titel. Währenddessen wuchs meine öffentliche Rolle. Ich wurde zum moralischen Bezugspunkt. In einer Zeit des Umbruchs suchte man nach Stabilität, nach Regeln, nach Gewissheit. Mein Bild, die sittsame Königin, die treue Ehefrau, die verantwortungsbewusste Mutter, wurde zu einem Ideal. Nicht, weil ich es inszenierte, sondern weil es gebraucht wurde. Ich wusste, dass dieses Bild vereinfacht war. Mein Leben war komplexer, widersprüchlicher. Ich war streng, manchmal unnachgiebig. Ich verlangte viel von anderen und von mir selbst. Doch ich begriff, dass Symbole wirken, auch wenn sie unvollständig sind. Und ich akzeptierte diese Rolle, weil sie meinem Reich Halt gab. Gleichzeitig musste ich lernen, Abstand zu wahren. Nähe schafft Vertrauen, aber sie kann auch Erwartungen erzeugen, die niemand erfüllen kann. Ich zeigte mich bewusst, maßvoll, kontrolliert. Auf Reisen, bei Anlässen, in Krisen. Meine Präsenz sollte beruhigen, nicht aufwühlen. Ich wollte Verlässlichkeit ausstrahlen, Tag für Tag. Die Presse beobachtete mich unablässig. Lob und Kritik wechselten. Ich las beides. Ich ließ mich nicht treiben. Ich wusste, dass jede Reaktion Teil eines größeren Bildes war. Die Monarchie lebte davon, dass sie über dem Tagesstreit stand. Und doch durfte sie nicht abgehoben wirken. Dieses Gleichgewicht war schwerer zu halten als jede politische Entscheidung. Als Mutter trug ich Sorge, als Königin trug ich Last, als Symbol trug ich Erwartungen. Manchmal war mir diese Dreifachrolle zu schwer. Doch ich erinnerte mich an meine Kindheit, an Kontrolle und Einsamkeit. Ich hatte gelernt, Verantwortung auszuhalten. Jetzt zahlte sich das aus. Ich war nicht nur eine Frau auf dem Thron. Ich war ein Zeichen der Zeit. Der Tod Alberts im Jahr 1861 traf mich mit einer Wucht, auf die nichts mich vorbereitet hatte. Ich hatte vieles ertragen gelernt. Kontrolle, Einsamkeit, Verantwortung. Doch diesen Verlust konnte ich nicht ordnen, nicht einhegen, nicht beherrschen. Mit Albert verlor ich nicht nur meinen Ehemann, ich verlor meinen engsten Vertrauten, meinen Berater, meinen Halt. In einem Moment war alles still. Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen hatten, lagen plötzlich allein auf meinen Schultern. Gedanken, die ich sonst mit ihm geteilt hätte, blieben unausgesprochen. Die Welt erwartete von mir, weiterzumachen. Aber ich konnte nicht. Nicht sofort. Nicht so, wie man es verlangte. Ich zog mich zurück. Zuerst innerlich, dann sichtbar. Ich trug schwarz, Tag für Tag. Nicht als Geste, sondern als Zustand. Der Hof wurde leiser, die Öffentlichkeit sah mich seltener. Man begann zu flüstern, zu kritisieren. Man warf mir vor, mich zu entziehen, meine Pflicht zu vernachlässigen. Doch niemand verstand, dass meine Pflicht mir selbst gegenüber gerade darin bestand, nicht zu zerbrechen. Die Trauer veränderte mich. Ich wurde verschlossener, misstrauischer, vorsichtiger. Entscheidungen fielen mir schwerer. Ich zweifelte mehr, nicht an meiner Rolle, sondern an meinem Antrieb. Der Sinn, den ich in Zusammenarbeit gefunden hatte, war verschwunden. Was blieb, war Pflicht ohne Wärme. Die Monarchie litt unter meiner Abwesenheit. Republikanische Stimmen wurden lauter. Man fragte offen, ob eine Königin, die sich zurückzieht, noch zeitgemäß sei. Diese Worte verletzten mich, aber sie weckten mich auch. Ich begann zu verstehen, dass mein persönlicher Schmerz politische Folgen hatte. Und dass ich, ob ich wollte oder nicht, mehr war als eine trauernde Witwe. Langsam, sehr langsam, fand ich einen neuen Rhythmus. Ich blieb zurückhaltend, aber nicht untätig. Ich arbeitete im Stillen, ließ Berichte kommen, traf Entscheidungen ohne Öffentlichkeit. Meine Präsenz wurde seltener, aber bewusster. Wenn ich erschien, dann mit Gewicht, Albert blieb in allem gegenwärtig. In meinem Denken, in meinen Maßstäben, in meinem Pflichtgefühl. Ich führte mein Reich weiter. Nicht trotz meines Verlustes, sondern mit ihm. Er war Teil dessen geworden, was ich nun war. Der Rückzug war kein Ende. Er war eine Phase der Neuformung. Mit den Jahren begann sich etwas zu verschieben. Nicht plötzlich, nicht dramatisch, sondern langsam, fast widerwillig. Die Trauer blieb, aber sie bestimmte mich nicht mehr vollständig. Ich erkannte, dass Rückzug allein keine Antwort sein konnte. Das Reich hatte sich weitergedreht und ich musste wieder sichtbar werden. Ich kehrte schrittweise zurück in die Öffentlichkeit. Nicht als die junge Königin von einst, sondern als eine gealterte Herrscherin mit Erfahrung, Verlust und Ausdauer. Die Menschen sahen in mir nun etwas anderes. Beständigkeit. In einer Welt voller Veränderungen war ich geblieben. Und genau das verlieh mir neue Autorität. Meine Jubiläen wurden zu nationalen Ereignissen. Das goldene Jubiläum, später das diamantene. Feiern, die weniger mich als Person ehrten, sondern die Dauer meiner Herrschaft. Jahrzehnte auf dem Thron hatten mich zu einem Maßstab gemacht. Regierungen wechselten, Ideologien kamen und gingen. Ich blieb. Das verlieh der Monarchie eine neue Form von Legitimität. Ich nahm einen weiteren Titel an. Kaiserin von Indien. Ein Zeichen der Macht des Empires und seiner Ambivalenz. Ich wusste, dass dieser Titel Stolz erzeugte, aber auch Distanz. Ich akzeptierte ihn dennoch, weil er das ausdrückte, was mein Reich geworden war. Global, widersprüchlich, mächtig und belastet von seiner eigenen Größe. In diesen Jahren wurde aus mir eine Figur. Ein Mythos. Die Presse zeichnete ein Bild der alten Königin, streng, würdevoll, unbeugsam. Es war nicht falsch, aber unvollständig. Ich ließ es gelten. Mythen sind Werkzeuge. Sie geben Halt, wo Details nur verwirren würden. Ich hatte gelernt, dass Herrschaft nicht immer bedeutet, im Mittelpunkt zu stehen. Manchmal bedeutet sie, das Zentrum zu sein, um das sich alles dreht, auch wenn man selbst stillsteht. Meine Präsenz war nun seltener, aber gewichtiger. Worte wurden überlegt, Gesten bewusst gesetzt. Ich sah zurück auf ein Leben, das mich geformt hatte. Kontrolle, Macht, Liebe, Verlust. Und ich sah nach vorn. Nicht mit Hoffnung auf Veränderung, sondern mit dem Wunsch nach Stabilität. Das Reich sollte mich überdauern. Nicht als Erinnerung an mich, sondern als Ordnung, die Bestand hatte. Ich war zur Symbolfigur geworden. Und ich wusste, dass meine Zeit sich neigte. Am 22. Januar 1901 starb ich auf der Isle of Wight. Ich war 81 Jahre alt. Mehr als 63 Jahre hatte ich regiert. Eine Epoche ging mit mir zu Ende. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil Zeit unaufhaltsam ist. Mein Tod löste Trauer aus, aber auch Orientierungslosigkeit. Viele hatten sich ein Leben ohne mich kaum vorstellen können. Die viktorianische Ära war mehr als meine Regierungszeit gewesen. Sie war ein Geflecht aus Moralvorstellungen, Macht, Fortschritt und Widersprüchen. Und nun war sie vorbei. Man trug mich zu Grabe mit allen Ehren. Doch mein eigentliches Vermächtnis lag nicht im Zeremoniell. Es lag in der Veränderung der Monarchie selbst. Ich hatte sie von persönlicher Herrschaft zu institutioneller Stabilität geführt. Ich hatte gelernt, Macht zu begrenzen, ohne sie aufzugeben. Einfluss zu nehmen, ohne zu dominieren. Mein Reich war größer als je zuvor. Und zugleich voller Spannungen, die ich nicht mehr würde lösen können. Das Empire würde weiter bestehen, aber nicht unverändert. Ich wusste das. Geschichte kennt keine Ruhepunkte, nur Übergänge. Was bleibt von mir? Vielleicht das Bild einer Königin, die lange blieb. Vielleicht die Vorstellung von Pflicht als Lebensform. Vielleicht die Erkenntnis, dass Macht nicht immer in Entscheidung liegt, sondern im Aushalten von Verantwortung über Zeit. Ich begann mein Leben als unerwünschte Erbin. Ich endete es als Maßstab. Nicht, weil ich perfekt war, sondern weil ich blieb, während sich alles veränderte. Ich war Queen Victoria und meine Zeit hat eine Welt geprägt, die noch lange nach mir weiterwirkte. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.